Vor etwa 2 Jahren erfuhren meine Freunde und ich von einer verlassenen Nervenheilanstalt in Downey, Kalifornien. Da wir neugierige 17-jährige Teenager waren, dachten wir, es wäre eine gute Idee, diesen Ort zu erkunden, nur um zu sehen, was wir darin finden könnten. Also versammelten wir an einem Samstagabend noch ein paar weitere Freunde und fuhren nach Downey, um das Gebäude auf eigene Faust zu erkunden. Nach etwa 30 Minuten Fahrt erreichten wir Downey und fuhren durch die Stadt bis zu dem Ort, an dem sich die Anstalt befand. Je näher wir kamen, desto zwielichtiger wurden die Viertel, durch die wir fuhren. Nach etwa 15 Minuten erreichten wir unser Ziel. Wir parkten das Auto, kletterten durch ein Loch im Zaun und betraten das Gebäude, um zu sehen, was wir finden konnten. Ehrlich gesagt schien es anfangs gar nicht so schlimm zu sein, besonders weil wir etwa 10 Leute waren. Wir dachten, was kann einer Gruppe von 10 Leuten schon passieren? Also schlenderten wir durch das Gebäude, betrachteten die kaputten Möbel, die in den Zimmern verstreut waren, und die Patientendateien, die auf dem Boden lagen. Im Grunde hatten wir Spaß daran, uns anzusehen, was einst diese seltsame psychiatrische Einrichtung gewesen war. Aber genau da fingen die Dinge an, merkwürdig zu werden. Während wir umhergingen, hatten wir natürlich eine Taschenlampe, mit der wir den Flur entlang leuchteten, denn im Gebäude funktionierte offensichtlich kein Strom mehr. Als wir an eine Ecke kamen, sahen wir, wie die angrenzende Wand von einer anderen Lichtquelle beleuchtet wurde, die wir für eine weitere Taschenlampe hielten. Und tatsächlich trafen wir, als wir um die Ecke bogen, auf eine andere Gruppe von 4 Jungs. Seltsame Typen, die einen ziemlich verdächtigen Eindruck machten. Wir standen uns gegenüber und sie fragten uns, ob wir schon beim Rutschbahntunnel gewesen seien. Wir antworteten höflich mit Nein, weil wir keine Ahnung hatten, wovon sie sprachen, und sie sagten uns, wir sollten ihnen folgen. Natürlich lehnten wir ab, weil sie uns ein sehr ungutes Gefühl gaben. Während sie untereinander redeten, kam einer der Jungs auf mich zu und, ich scherze nicht, zog ein etwa 15 cm langes Bowie-Messer. »Ziemlich cool, oder? Schau mal, was ich gefunden habe«, sagte er und bewegte das Messer nahe an meinem Gesicht. Ich antwortete ihm höflich, dass es auf jeden Fall ein interessanter Fund sei, und wir begannen uns langsam zurückzuziehen, indem wir sagten, wir wollten das Dach des Gebäudes erkunden. Überraschenderweise sagten sie, okay, und bogen um die Ecke, um weiterzugehen. Nachdem das überstanden war, fühlte ich mich wirklich unwohl mit der ganzen Situation und mit dem Gedanken, dass wir ganz offensichtlich nicht hier sein sollten. Also sagte ich, scheiß drauf, wir gehen jetzt aufs Dach, klettern die Feuertreppe runter und verschwinden von hier. Wir gingen aufs Dach und setzten uns dorthin, um zu überlegen, wie wir am besten fliehen könnten. Wie gesagt, es ist nicht erlaubt, das Gelände der Anstalt zu betreten, also steht am Haupteingang ein Streifenwagen, um sicherzustellen, dass niemand hineingeht. Während wir oben waren und versuchten herauszufinden, wie wir entkommen könnten, ohne von der Polizei entdeckt zu werden, sah einer meiner Freunde eine Feuertreppe, die von einem höheren Abschnitt des Daches hinunterführte. Wir entschieden, dass das wahrscheinlich unsere beste Option war. Wir holten eine kleine Leiter, um uns hochzuheben und diesen höheren Teil des Daches zu erreichen. Mein Freund Jonah kletterte zuerst hoch und drehte sich um, um den anderen beim Aufsteigen zu helfen. Als ich gerade hochkletterte, sank mir das Herz in die Hose. »Jonah, hast du das nicht gesehen, als du hochgeklettert bist?«, flüsterte ich. Er antwortete, »Wovon redest du, Mann?« Dann blickte er nach vorne und drehte langsam den Kopf, um zu sehen, was praktisch unser schlimmster Albtraum war. Dort saßen etwa 15 oder 20 Leute im Kreis. Sie umgaben eine brennende Katze oder ein anderes totes Tier. Diese Leute sprachen in Zungen und gaben Laute von sich, die wie satanische Gesänge klangen. Als wir uns abwärts bewegten, bemerkten sie uns und begannen, sich in dieser fremden Sprache miteinander zu unterhalten. Kaum hatten wir den Boden berührt, sprangen sie auf und begannen, auf uns zuzurennen. Ich schrie allen zu, dass sie die Idee mit der Feuertreppe vergessen und sich keine Sorgen um die Polizei machen sollten. Wir mussten sofort hier raus. Wir rannten durch das Gebäude, während uns dieser Kult auf den Fersen war. Wie durch ein Wunder schafften wir es aus dem Gebäude heraus und rannten quer über ein Feld zum Haupteingang. Währenddessen bemerkte der Polizist den Tumult, schaltete sein Blaulicht ein und kam auf uns zu. Gott sei Dank gelang es ihm, den Kult abzufangen und von uns fernzuhalten. Danach begann er, sie zu verfolgen, während wir heil entkamen. Ehrlich gesagt kann ich sagen, dass das die furchterregendste Erfahrung meines Lebens war. Was hätten wir getan, wenn sie einen unserer Freunde mitgenommen hätten? Hätten wir zurückgehen und uns ihnen stellen müssen? Ich weiß es nicht und ich bin froh, dass es nie so weit gekommen ist. Ich besitze ein Grundstück auf dem Land in Alabama. Es liegt mitten im Nirgendwo mit über 60 Morgen Land und darauf stehen ein verlassenes Haus, eine Scheune und ein Gewächshaus. Das Haus und die Scheune liegen nahe beieinander, aber das Gewächshaus befindet sich tief im Wald. Mein Freund und ich waren dabei, Filmequipment im Haus aufzubauen, weil wir am nächsten Tag ein Video drehen wollten. Aus irgendeinem Grund, an den ich mich nicht mehr erinnere, mussten wir dort übernachten. Ich wollte nicht im Truck schlafen, also schliefen wir im Haus. Mein Freund weckte mich und sagte, er habe ein sehr merkwürdiges Gefühl bei der ganzen Sache. Also gingen wir in meinen Truck, um dort zu schlafen. Ich schlief ein, aber er blieb wach. Er sagte, es war ungefähr 4 Uhr morgens, als er 7 bis 8 Personen in Roben mit Kapuzen sah. Er meinte, sie hielten sich eine Weile um das Haus auf, wahrscheinlich um zu sehen, ob jemand da war, weil sie unser Equipment und den Truck gesehen hatten. Einer der Typen schaute direkt in Richtung meines Freundes, aber da die Fenster getönt sind, konnte er nicht richtig hineinsehen. Der Mann hörte auf, den Truck zu untersuchen und ging zurück zu der Gruppe. Mein Freund versuchte, mich zu wecken, aber anscheinend schaffte er es nicht. Als es hell wurde, war er noch immer total erschöpft, weil er die ganze Nacht kein Auge zugemacht hatte. Wir gingen ins Haus, um alles zu überprüfen. Die Lampen waren zerstört, Papiere verbrannt, Regenschirme kaputt. Wir fanden überall im Haus Kerzen und eine Katze, die an die Wand genagelt war, mit einem Pentagramm darum herum. Ich war total schockiert über all das und wünschte, ich wäre wach gewesen. Mein Freund wirkte wirklich verängstigt. Einige Tage zuvor hatten wir bereits verwesende Tiere gefunden. 2 Hunde, einige Pferde, Vieh, Vögel, eine Fledermaus und eine Art Hand, die vergraben war. Da das Gelände einmal eine Farm war, nahm ich an, dass der Vorbesitzer die Tiere einfach verenden ließ oder so. Aber ich konnte mir nicht erklären, wie die Fledermaus, die Vögel und die Hand da reinpassten. All das fanden wir in der Nähe und im Inneren der Scheune. Eines Tages gingen wir zurück, um zu sehen, ob noch etwas Ungewöhnliches passierte. Wir fanden 3 Schweine mit eingenähten Kreuzen in der Nähe des Hauses. Die Schweine waren geköpft worden und die Köpfe lagen vor den Körpern auf dem Boden. Sie trugen Make-up und hatten Perücken auf den Köpfen, die festgenäht waren. Mein Freund sagte, er glaube, dass die Personen, die er beim ersten Mal gesehen hatte, dafür verantwortlich seien. Und er vermutete, sie könnten zu einem satanischen Kult oder einer anderen seltsamen Gruppe gehören. Rund um die Kreuze und die Schweine war der Boden an mehreren Stellen verbrannt, mit großen Kreisen. Mein Freund verbrachte den Rest des Tages damit, die Schweine zu entfernen und sie im Wald zu vergraben. An einem anderen Tag kamen wir zurück, um mit Dirtbikes und Quads zu fahren. Als wir ankamen, war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Wir stellten die Fahrzeuge in der Scheune ab, weil wir später in der Woche wiederkommen wollten. Mein Freund brachte gerade sein Quad hinein und sagte mir, dass er eine Person in der Scheune gesehen habe, die sich auf etwas Heu ausruhte. Aber es war dunkel, im Inneren einer der Boxen. Er beobachtete eine Weile, um sicherzugehen, dass es wirklich eine Person war, und der Mann bewegte die Hand, als würde er sich verabschieden. Mein Freund rannte aus der Scheune und erzählte mir, was passiert war. Ich ging hinein, weil ich dachte, er würde mich veräppeln, aber da war niemand. Als ich die Scheune verließ, sah ich den Mann im 2. Stock, wie er versuchte zu schlafen. Ich fragte ihn, ob alles in Ordnung sei, und er sagte ja, ich solle ihn einfach schlafen lassen. Obwohl es mein Grundstück ist, wollte ich keinen Ärger machen, also ließ ich ihn in Ruhe. Mein Freund glaubt, dass er Teil der Gruppe ist, die all diese Dinge auf meinem Grundstück gemacht hat. Etwa 2 Wochen später kehrten wir zurück und vom Truck aus sahen wir den Mann aus der Scheune kommen und mit 2 anderen Personen sprechen. Einer von ihnen zeigte auf unseren Truck und alle rannten in den Wald. Ich griff nach meinem Messer und meiner Pistole, die ich immer unter dem Sitz aufbewahre, und endlich kamen sie zum Einsatz. Wir gingen los, um ihnen zu sagen, dass sie nicht mehr herkommen dürften, dass es Privatgelände sei. Wir fanden sie nicht, aber wir entdeckten, dass die meisten von ihnen sich im Gewächshaus aufhielten. Wir fanden Kleidung, Bücher und tote Vögel und Eichhörnchen. Ich nehme an, das war ihr Essen. In der Nähe war ein Teich, also badeten sie dort vielleicht, oder sie badeten überhaupt nicht. Wir gingen zur Scheune, um sie zu untersuchen, und fanden im 2. Stock Bücher, einen Altar und große Kerzen. Alles war vom Boden aus nicht zu sehen. Wir fanden auch Dinge wie Seile, Messer, Nägel, einen Hammer und einen Vorschlaghammer. Wir kamen zu dem Schluss, dass all diese Personen Teil der Gruppe sind und dass sie all diese seltsamen Dinge gemacht haben. Wir waren seit Monaten nicht mehr auf dem Grundstück, also wissen wir nicht, ob sie noch dort sind oder ob sie gegangen sind. Die Polizei hatte das Gebiet schon einmal durchsucht, weil sie nach 2 Männern suchten, die einen 9-jährigen Jungen entführt hatten. Also könnten diese Leute damit in Verbindung stehen. Leider hat die Polizei niemanden gefunden. Vor 3 Jahren dachte ich, ich hätte mich einer großartigen Kirche angeschlossen. Ich war nie ein Jesus-Fan gewesen. Im Gegenteil, als Kind machte ich mich über sie lustig und nannte sie Bibelfanatiker. Das änderte sich im College. Nach dem Tod einiger enger Familienangehöriger verspürte ich das Bedürfnis, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Es hätte kein besserer Zeitpunkt sein können, denn ich war an einer neuen Schule und hatte einen neuen Job, wo ich schließlich Joanna kennenlernte. Joanna wurde sofort eine Freundin. Wir verstanden uns auf Anhieb. Wir teilten die Leidenschaft für Musik, studierten das gleiche Fach und konnten stundenlang über alles reden. Joanna und ich waren etwa 6 Monate zusammen unterwegs, bevor ich anfing, etwas Ungewöhnliches zu bemerken. Ich sah sie an den Wochenenden praktisch nie, weil sie sagte, sie widme diese Zeit ihrer Kirche und der Jugendgruppe. Das kam mir nicht merkwürdig vor, aber ich war neugierig und fragte sie nach ihrer Religion. Sie sagte, sie sei nicht konfessionelle Christin und wechselte schnell das Thema. Joanna begann immer häufiger bei der Arbeit und in der Uni zu fehlen. Sie war ständig müde oder wirkte völlig erschöpft oder abwesend. Die Gerüchte an der Schule und am Arbeitsplatz lauteten, sie nehme Drogen. Ich wusste, dass das nicht stimmte, weil wir beide eine Abneigung gegen Drogen und Partyleben hatten. Joanna hatte immer weniger Zeit für Freundschaften, also sah ich sie nur noch selten. Nach 1 Monat rief sie mich plötzlich an und lud mich zu Dennis ein. Wir trafen uns und sie zeigte mir ein YouTube-Video über eine kürzliche Freiwilligenarbeit mit ihrer Kirchengruppe. Joanna erklärte mir, dass sie viel Freiwilligenarbeit mit ihrer Kirche mache und dass das sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Die Qualität des Videos war für eine Kirche erstaunlich gut, fast wie ein Kurzfilm. Die Leidenschaft, mit der sie von den guten Taten und dem Spaß erzählte, weckte mein Interesse. Ich fragte sie erneut nach dem Namen der Kirche. Sie nannte ihn nicht, sondern wiederholte nur, dass sie nicht konfessionelle Christin sei. Sie bat mich, gleich mitzukommen, weil ich es selbst sehen müsse. Es kam mir seltsam vor, denn es war 22 Uhr an einem Mittwoch. Wir betraten ein Gebäude, das wie ein kleines Büro oder ein Lagerhaus aussah. Ich war überrascht, dass es keine Schilder oder Bilder von Jesus gab. Der Ort wirkte eher wie eine Kindertagesstätte oder ein Lernzentrum für Kinder. Sofort kamen mehrere Frauen auf mich zugelaufen und umarmten mich. Es war surreal. Später erfuhr ich, dass das eine emotionale Manipulationstechnik war. Ehe ich mich versah, saß ich in einer Ecke eines Zimmers mit einer Frau, die etwas älter war als Joanna. Sie hatte ein Whiteboard und begann mir etwas aus der Bibel beizubringen. Das Bibelstudium ergab Sinn, aber kurz darauf fragte sie mich, ob ich bereit sei, getauft zu werden. Es war inzwischen etwa 23.30 Uhr und ich fühlte mich unter Druck gesetzt. Ich hatte keine Möglichkeit, nach Hause zu kommen, wusste nicht, wo ich war. Und diese fröhlichen, strahlenden Menschen kochten für mich und erklärten mir die Bibel. Wie hätte ich da Nein sagen können? Ich war unsicher, aber die Intensität nahm zu und ich spürte, wie sich die Stimmung veränderte. Es war eine Art Verzweiflung zu spüren. Man versprach mir, es würde nur ein paar Minuten dauern, Gott würde zuschauen und ich könnte sterben, wenn ich die Taufe ablehnte, nachdem ich die Wahrheit erfahren hatte. Also sagte ich, wie eine Idiotin, ja. Man brachte mich eilig in ein Badezimmer, wo ich mich in ein weißes Gewand umziehen sollte. Als ich Bescheid gab, dass ich fertig war, führte man mich zu einer Badewanne, in die ein kleiner asiatischer Mann trat, offenbar ein Pastor. Er sagte mir, ich solle nicht nervös sein, das Wasser sei warm. Ich kniete mich in der Dusche mit gedämpftem Licht nieder, während die anderen Frauen mit Schleiern auf dem Kopf hereinkamen und in monotonen, seltsamen Stimmen sangen. Ich hörte, wie er mich im Namen irgendeines asiatischen Gottes taufte, und da bekam ich Angst. Als ich herauskam, war ich verwirrt und nervös. Es war ein intensives Gefühl. Ich war immer noch dort gefangen, denn Joanna hatte mich in einen anderen Bezirk gebracht, und ich wusste nicht, wie ich zurückkommen sollte. Sie kochten mir weiteres Essen und sagten mir dann, dass mir der Name, unter dem ich getauft worden war, beim nächsten Bibelstudium erklärt werde. Alle sagten mir, ich sei jetzt Teil der Familie. Ich kehrte tatsächlich zurück und wurde tief in diese Gruppe hineingezogen, bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, sie seien meine Familie. Ich tat Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Ich half bei der Rekrutierung von Menschen und verbrachte Stunden, Tage und Wochen dort. Später fand ich heraus, dass Joanna nur eine Rekrutin war. Jemand, der falsche Freundschaften aufbaute, um weitere junge Frauen in die Gruppe zu locken. Ich schaffte es zu fliehen, mich zu entprogrammieren und mich zu lösen. Es war eine wirklich verstörende Erfahrung, die keine junge Frau durchmachen sollte. Ich sehe Joanna manchmal noch, mit ihrer Meute von Wölfinen, wie sie auf dem Campus oder in Einkaufszentren Frauen predigen. Meistens verstecke ich mich oder renne in die entgegengesetzte Richtung. Und ich hoffe, dass ich nie wieder in solchen Kult gerate. Ich bin eine Frau in einer Fernbeziehung mit meinem Freund, der in England lebt. Ihr könnt mich Ginger nennen und mein Freund heißt Brandon. Diese Vorfälle passieren immer noch und ich werde ein Update geben, falls etwas Ernstes passiert. Jeder Rat zu dieser Situation wäre sehr willkommen. Seit August oder September 2017 werden Brandon und ich von einigen Cyberstalkern belästigt und verfolgt. Wir haben keine Ahnung, wer sie sind oder genau warum sie uns verfolgen, aber es ist klar, dass mehrere Personen hinter uns her sind. Alles begann, als mein Freund eine Nachricht über PlayStation Network von jemandem erhielt, den er Anfang 2017 kennengelernt hatte. Eine Person, die versucht hatte, ihn anzumachen und eindeutig ein Catfish war. Man sagte ihm, sie würden ihm das Leben zur Hölle machen. Wir versuchten es zu ignorieren, in der Annahme, es seien leere Drohungen, weil sie nicht bekamen, was sie wollten. Aber dem war nicht so. Seitdem tut diese Person alles, um uns zu trennen und leiden zu lassen. Sie benutzen Programme, um IP-Adressen zu hacken und Brandon vom Internet zu trennen. Gelegentlich auch mich. Mir passierte das nur, wenn ich ein bestimmtes Spiel spielte, also vermied ich es eine Weile und versuchte, meine IP-Adresse zu ändern. Brandon erhielt auch gelegentlich Nachrichten von dieser Person mit Sätzen wie »Deine Freundin liebt dich nicht und wird es nie tun«. Sie hat dich betrogen oder sie ruiniert dein Leben. Müll. Nur typische dämliche Sprüche von jemandem, der feige hinter einem Bildschirm versteckt ist. Mit der Zeit wurde die Belästigung schlimmer. Es kam so weit, dass diese Person andere mit einbezog, Brandenons echten Namen, seine Adresse und die Namen seiner Familie preisgab. Dann wurde ich ins Spiel gebracht, indem sie Brandon meine Adresse verrieten, die ich niemandem erzählt hatte, nicht einmal ihm. Es tauchten auch Leute bei Skype, Kick oder PlayStation Network auf, die angeblich Screenshots von uns zeigten, wie wir uns betrügen. Was immer noch gelegentlich passiert. Die einzigen echten Screenshots entstanden, als mein Freund vorgab, mit ihnen mitzuspielen, um zu sehen, ob sie ihre Pläne zugeben würden. Taten sie aber nicht. Er erzählte mir, dass sie ihm bearbeitete Bilder von Frauen in aufreizender Kleidung schickten, mit der Behauptung, es seien diese Frauen, um mich eifersüchtig zu machen. Er zeigte sie mir und wies auf die schlecht bearbeiteten Stellen hin, wie eine ungleichmäßige Taille. Ab da wurde alles schlimmer. Sie gaben vor, Teil einer Community zu sein und benutzten verschiedene Accounts, um uns als Feinde aussehen zu lassen. Einer hackte sogar Brandons PlayStation-Account und gab sich, als er aus, sagte mir, er hätte eine neue Freundin und würde mich hassen. Kürzlich verlor mein Freund seinen Hauptaccount. Alle Daten wurden geändert und er musste Alternativ-Accounts nutzen. Auch seinen Haupt-Skype verlor er. Ich erstellte einfach einen neuen. Ich weiß nicht, ob sie planen, mich anzugreifen, aber es würde mich nicht überraschen. In letzter Zeit versuche ich, sie zu ignorieren, obwohl ich früher geantwortet habe, wenn sie mir Nachrichten schickten. Ich tue mein Bestes, stark zu bleiben. Im Moment hat mein Freund wieder kein Internet. Beim letzten Mal war er einen Monat lang offline und wir standen kurz vor einer Trennung wegen dessen und anderer Fehler, die ich nicht näher ausführen werde. Aber wir haben es geschafft, das zu lösen. Das ist etwas off-topic, aber es hängt mit den Cyberstalkern zusammen. Brandon hatte einen Ex-Freund, nennen wir ihn Ivan, den er jahrelang persönlich kannte. Plötzlich wandte sich dieser gegen uns, nur weil Brandon und ich zusammen waren und wir früher oft stritten. Dieser Typ hatte keinen wirklichen Grund, uns zu hassen, aber besonders mich hasste er, obwohl ich ihm nie etwas getan hatte. Wir waren gute Freunde mit ihm und ertrugen seine Toxizität fast 2 Jahre lang. Seit ich ihn kennenlernte, wusste ich, dass er verdächtig war, aber ich ignorierte das wegen Brandon. Schließlich sagte ich Brandon, wie toxisch er war, und er beendete die Freundschaft. Als Brandon jedoch einen Monat lang kein Internet hatte, ließ Ivan mich mit ihm sprechen, was mir seltsam vorkam. Als Brandon zurückkam und wir drei zusammen spielten, schlug ich Ivan und plötzlich wandte er sich wieder gegen mich. Ich hatte genug und sagte ihm, er solle nie wieder mit mir reden und blockierte ihn, nachdem ich ihm gesagt hatte, wie er alle Brücken zu mir verbrannt hatte. Dieser Typ war direkt zu Brandon und sagte ihm, wie sehr er mich hasste und nannte mich sogar eine schreckliche Person. Er beleidigte mich auf alle erdenklichen Arten. Ivan drohte sogar, mich zu töten, falls ich jemals meinen Freund in England besuchen sollte. Danach benutzte er andere Accounts, um mich gegen Brandon aufzubringen, indem er Lügen erfand, dass er mich betrogen hätte, die ich ignorierte. Danach sagte Ivan, er würde mit unseren Stalkern zusammenarbeiten, um uns zu trennen. Das ließ mich vermuten, dass er möglicherweise Informationen über Brandon an die Cyberstalker weitergegeben hatte, da er seine Adresse und alles kannte. Es würde mich nicht wundern, wenn er einer von ihnen wäre. Was zu erwähnen ist, Ivan hat Brandon einmal gegen eine Wand gedrückt und angeschrien, nur weil er mit mir sprach. Er ist eine gewalttätige und psychisch instabile Person. Es würde mich nicht überraschen, wenn er irgendwann wegen etwas Ernstem im Gefängnis landet. Erst als Brandons Internet eine konstante Kommunikation ermöglichte, erzählte er mir schließlich alles, was passierte. Und hier werden die Dinge unglaublich seltsam und ich weiß nicht, was ich tun soll. Er sagte, dass er einige Monate vor den Stalkern und Drohungen durch einen gemeinsamen Freund von seiner Arbeit Kontakt zu Ivan hatte. Ivan brachte ihn dazu, einer Online-Community beizutreten, die in seiner Gegend operierte. Sie waren bekannt für ihre offene Gesellschaft und Promiskuität. Brandon gestand, dass seine Einsamkeit ihn dazu brachte, an dieser Gemeinschaft teilzunehmen. Nach etwa einem Monat begann er sich mit den seltsamen Praktiken der Gruppe unwohl zu fühlen, wie Tieropfern und merkwürdigen Ritualen, und entschied sich, sie zu verlassen. Doch die Hartnäckigkeit und Erpressung haben ihn in eine noch erschreckendere Lage gebracht. Er weinte, während er mir das alles erzählte, und ich bin wirklich schockiert, während ich das schreibe. Er hat mein Vertrauen verloren, aber meine Angst um seine Sicherheit lässt mich fragen, was soll ich jetzt tun? Das geschah im Herbst 2017. Meine Schwester Gigi war in der Highschool. Meine Eltern waren auf einer Reise außerhalb des Landes, also war ich für meine Schwester verantwortlich. Ich lebte vorübergehend im Haus meiner Eltern, während ich mich um sie kümmerte. Ich brachte sie zur Schule und holte sie ab, holte sie von ihren Freunden oder ihrem Freund ab und holte sie nach ihren Kirchenveranstaltungen ab. Man erzählte mir, dass sie angefangen hatte, regelmäßig sonntags mit ihrem Freund und dessen Familie in die Kirche zu gehen, was mich freute, weil sie sich dafür zu interessieren schien. Wir sind katholisch aufgewachsen, aber nach unserem Umzug in die USA gingen wir nicht mehr oft in die Kirche. Doch sie ging auch abends mit einer Freundin in eine andere Kirche. Ich war mit sonntäglichen Messen aufgewachsen und das war alles, die Vorstellung, zusätzliche Zeit und Freizeit damit zu verbringen, noch einmal in die Kirche zu gehen, war seltsam für mich. Aber wenn sie als sehr religiöse Person aufwachsen wollte, wer war ich, sie aufzuhalten? Am Montag ging sie zur Schule und traf sich mit ihrem Freund. Ich holte sie problemlos von seinem Haus ab. Am Dienstag ging sie nach der Schule mit ihrer Freundin zur Abendkirche. Man sagte mir, sie würden eine Mitfahrgelegenheit mit der Mutter ihrer Freundin bekommen. Sie sollte um 21 Uhr zu Hause sein, kam aber etwas später, gegen 21.40 Uhr. Ich fragte sie, warum, und sie sagte, sie hätten einen Retreat für den kommenden Samstag vorbereitet. Das schien eine akzeptable Ausrede zu sein, und ich vertraute ihr, also gab es kein Problem. Von Mittwoch bis Donnerstag verlief alles weitgehend normal. An einem Tag ging sie nach der Schule nach Hause und wir verbrachten Zeit miteinander. An einem anderen Tag traf sie sich mit Freunden. Eines Tages war sie mit ihrem Freund und einigen Freunden unterwegs und fragte mich, ob sie in die Kirche gehen könne. Das wäre das zweite Mal in dieser Woche gewesen, dass sie zur Abendkirche ging. Ich erinnere mich, dass ich dachte, als ich in der Highschool war, bedeutete Freunde treffen, nicht Freizeit in der Kirche zu verbringen. Am Ende gingen sie doch nicht, was mich ein wenig erleichterte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits ein seltsames Gefühl wegen dieser Abendkirche. Am Freitag, dem Tag vor dem Retreat, waren ihre Pläne, nach der Schule zur Abendkirche zu gehen und um 21 Uhr zu Hause zu sein. Meine Pläne waren, mit Freunden auszugehen und ebenfalls um 21 Uhr zu Hause zu sein. Ich war etwas spät auf dem Heimweg und schrieb ihr, sie solle sich keine Sorgen machen. Keine Antwort. Ich wartete ein wenig und schrieb noch einmal. Keine Antwort. Ich rief an. Sie ging nicht ran. Zu diesem Zeitpunkt hoffte ich, sie wäre bereits zu Hause und hätte sich aus irgendeinem Grund früh schlafen gelegt. Nein, das Haus war leer. Ich rief weiter an, schrieb Nachrichten, rief an, schrieb, geriet in Panik. Gegen 22 Uhr 45, fast zwei Stunden nach der vereinbarten Zeit, rief sie mich an. Sie sagte, sie wären noch in der Kirche und bereiteten den Retreat vor und sie dürften ihre Handys nicht einschalten. Normalerweise bin ich der entspannte große Bruder, aber diesmal verlor ich die Geduld. Nicht gegenüber ihr, aber ich sagte schließlich, ich komme und hole dich ab, schick mir die Adresse. Es ist mir egal, was du tust. Ich hole dich jetzt. Ich bekam eine Nachricht mit der Adresse und fuhr los, um sie abzuholen. Ich beruhigte mich ein wenig, nachdem ich ihre Stimme gehört hatte, aber ich war wütend auf diesen Ort. Als ich ankam, stand eine Frau draußen und wartete auf mich. Sie sagte, entschuldigen Sie die Umstände, wir bereiten uns auf morgen vor, deshalb ist Gigi noch hier. Ich antwortete, kein Problem, aber ich bin diese Woche für Gigi verantwortlich. und unsere Eltern wollten, dass sie jeden Tag um 21 Uhr zu Hause ist. Könnten Sie sie bitte holen?" Die Frau erwiderte: "Nun, Gigi kann gerade nicht gehen. Die Predigt oder was auch immer ist noch nicht vorbei." An diesem Punkt verlor ich die letzte Geduld. "Hol Gigi sofort, oder ich rufe die Polizei wegen Entführung. Ich bin ihr gesetzlicher Vormund und sie ist unter 18. Ich kenne die Gesetze nicht genau, aber das war es, was ich sagte." Die Frau bewegte sich plötzlich schnell. Sie ging hinein und lud mich ein. "Möchten Sie reinkommen? Sie sind willkommen." Ich sagte: "Hol einfach meine Schwester." Die Frau ging hinein und einen Moment später kam sie mit meiner Schwester heraus. Sie übergab ihr einige Dokumente, T-Shirts und Informationen über den Retreat am nächsten Tag. Im Auto auf dem Heimweg versuchte ich, meine Worte sorgfältig zu wählen, als meine Schwester sagte: "Ich möchte morgen nicht zu diesem Retreat gehen. Kann ich zu Hause bleiben?" Ich antwortete: "Natürlich. Du musst nichts tun, was du nicht willst." Wie sich herausstellte, war bis zu diesem Abend alles normaler Kirchenkram gewesen. Doch an diesem Abend trieben sie es auf die Spitze. Überall waren Leute, die schrien und sich übergaben. Man gab ihnen etwas, das dies verursachte, und die Luft roch seltsam nach Rauch, so meine Schwester. Ich fragte sie immer wieder, ob man ihr etwas gegeben hätte, aber sie verneinte. Sie sollte erst bei ihrem ersten Retreat etwas bekommen. Der Retreat, für den die Abendkirche angeblich bezahlt hatte, was großzügig klang, sollte eine Art Initiation oder Verpflichtung gegenüber dem Ort sein. Laut der Freundin meiner Schwester, die bereits an der Initiation teilgenommen hatte, bekam man etwas, das einen krank machte, als Symbol dafür, dass das Böse aus einem herauskam. Und man fühlte sich ein oder zwei Wochen lang schlecht. Die Leute dort an diesem Abend waren beängstigend und wirkten nicht bei klarem Verstand. Ich las das Material, das man meiner Schwester gegeben hatte. Alles Sektenzeug und Unsinn. Der Ort sah aus wie ein umgebautes Haus, das wie eine kleine Kirche wirkte. Später erfuhr ich von meiner Tante, dass der Name ihrer Kirche aus katholischer Sicht keinen Sinn ergab und dass sie weder registriert noch eine offizielle Kirche nach irgendeinem rechtlichen Standard war. Unnötig zu sagen, dass meine Schwester nie wieder in diese Kirche zurückkehrte. Mein Freund Connor hat eine Freundin, die einige Stunden entfernt wohnt und deren Mutter alle seine Nachrichten liest. Also kommunizieren sie normalerweise über Skype. Nach einer Weile möchte seine Freundin Ellie ihn ihren Skype-Freunden vorstellen. Es handelt sich um eine Gruppe von Leuten, die sich an verschiedenen Orten im Internet kennengelernt haben, mit diesen chaotischen Chats, denen man unmöglich folgen kann. Sie stellt ihn Jack vor, der das Epizentrum der Gruppe ist. Connor erwähnt Jack beiläufig einige Male über einen Monat hinweg, bis er mir eines Nachts eine Nachricht schickt. "Ich muss mit dir reden." Wir unterhalten uns und er erzählt mir, was Jack so von sich gibt. Jack ist das, was ich gerne einen wahnsinnig überzeugenden Lügner nenne. Und ich frage Connor nach den Wahrscheinlichkeiten für jede seiner Geschichten. 50%, 49%, 1%. Seht ihr, Jack behauptet, ein übernatürliches Wesen zu sein. Etwas, das ich normalerweise als absurd abtun würde, wenn er nicht eine ganze Gruppe von Leuten davon überzeugt hätte. Connor beschreibt die Gruppendynamik und es sind nur rote Flaggen. Kontrollierendes Verhalten. Nun, damit kenne ich mich aus. Leute wie Jack zu entlarven. Connor will keinen Ärger machen, weil er nicht konfrontativ ist. Ich habe diese Hemmungen nicht, also lade er mich eines Abends in die ominös benannte Chatgruppe Die Wahrheit ein. Sekten basieren auf einem kollektiven Glauben an etwas und in diesem Fall ist die Wahrheit Jack. Das erste, was mir jemand sagt, ist: "Hast du Jacks Erlaubnis?" Alle meine inneren Alarmglocken schrillen. Connor und ich tun so, als wüssten wir von nichts, langsam, zögerlich. Andere Gruppenmitglieder, alle mir unbekannt, beginnen mich zu begrüßen, nicht willkommen zu heißen, sondern nur zu fragen, wie ich Connor kenne. Sie versuchen nicht zu erklären, dass der Chat privat ist, sondern werfen nur schüchterne Hallos ein, Das Mädchen, das zuerst fragte, ob Jack mir Erlaubnis gegeben hat, verkündet, dass sie Jack gefragt hat, ob ich bleiben darf. Währenddessen schickt mir Connor Nachrichten über die Gruppendynamik. Der einzige Nichtgläubige, den Connor kennt, ist jemand namens King, der offen über seine Probleme mit Jack spricht. Ich rede mit King, der mir sagt, dass die andere Person, die nicht an Jack glaubt, das Mädchen ist, das mich wegen des Gruppenbeitritts herausgefordert hat. Rote Flagge Nummer 1. Jemand, der nicht an Jack glaubt, ist trotzdem die Erste, die Außenstehende in Frage stellt. Sekten mögen keine Fremden. Dann betritt Jack den Chat. Er ist charmant, versteht mich nicht falsch. Er ist gut in dem, was er tut. Etwa 30 Minuten lang denke ich, er ist zu gut, als dass ich etwas ausrichten könnte. Aber ich bin Schriftstellerin und kann mich ziemlich gut in eine Rolle hineinversetzen. Er schluckt meine südländische Schönheitsmasche. Als er mich zu einem privaten Chat einlädt, sagt er mir sofort, ich könne ihn alles fragen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Der Typ wohnt 600 Meilen entfernt. Was für Konsequenzen sollte es da geben? Also rede ich mit King und dem Mädchen, das mich in Frage gestellt hat. Und es stellt sich heraus, dass Jack etwas macht, das typisch für Sekten ist. Er nutzt Drohungen und Angst, um Gehorsam zu erzwingen. Irgendwas von als magischer Sklave verkauft werden, wenn sie ihm nicht folgen. Ich unterbreche hier mal, um zu sagen, dass diejenigen, die nicht an Jack glauben, emotional die stabilsten sind. In diesem Grüppchen gibt es Missbrauchsopfer und depressive Teenager. Sie sind intelligent, haben aber zwei Optionen: an Jack glauben oder Freunde verlieren. Zurück zum verstörenden Teil. Jacks Skype-Status lautet: Ich werde meinen Bruder töten. Ich frage ihn danach. Er sagt mir, sein Bruder habe ihn mit einem Schwert erstochen und sich auf die Seite seines Vaters gestellt, den Jack hasst. Die Hintergrundgeschichte dieses Typen klingt wie aus The Dresden Files entnommen. Für einen angehenden Sektenführer ist er ein miserabler Lügner. Also notiere ich mir dysfunktionale Familie im echten Leben und mögliche Gewalttendenzen. Dann locke ich ihn in eine Falle. Ich werde keine Details nennen, aber ich bekomme unwiderlegbare Beweise, Screenshots, dass er ein pathologischer Lügner ist. Kein Wahnsinniger oder jemand mit echter Macht. Ich lasse Jack wissen, dass das Spiel vorbei ist. Als Vergeltung beschließt er, mich und Connor aus der Gruppe zu werfen. Doch bevor er das tun kann, halte ich eine kleine Rede im Chat über eine Folge von Criminal Minds, in der ein Sektenführer jeden rauswirft, der ihn in Frage stellt, damit die anderen nicht beeinflusst werden. Jack wird wütend auf mich, richtig wütend. So nach dem Motto: Ich hoffe, die Stadt kann meine IP-Adresse nicht zurückverfolgen, sonst bin ich tot. Aber das war noch nicht alles. Oh nein. Jack kehrt mit einer traurigen Geschichte in den Chat zurück und ich lasse ihn in seinem eigenen Saft schmoren, denn ich habe die Gruppe langsam bearbeitet, seine Lügen und Manipulationen aufgedeckt. Ihr solltet wirklich nicht mit diesem Typen reden. Dann spreche ich mit King, der mir sagt, dass die andere Nichtgläubige, die mich in Frage gestellt hat, ein Foto von Jacks Ausweis hat. Da ich an Hebelwirkung glaube, recherchiere ich auf völlig legale Weise über diesen Typen, der einen leider einzigartigen Nachnamen hat. Liebe Jacks Mutter, du solltest deine Facebook-Privatsphäre-Einstellungen ändern. Ein paar interessante Fakten über Jack. Sein jüngerer Bruder ist ein sportlicher, gut aussehender, athletischer und beliebter Typ. Jack ist nichts davon. Seine Mutter hörte abrupt auf, über ihren älteren Sohn zu sprechen. Keine Fotos mehr von Jack, keine einzige Erwähnung seit seinem 18. Geburtstag. Ich machte mir Notizen und recherchierte weiter, bis mir etwas auffiel. Eine Verhaftung. Nichts Ungewöhnliches. Außer dass vor dem Verhaftungsdatum er und sein Bruder gleich häufig auf dem Facebook seiner Mutter auftauchten. Und dann nichts. Ich verstand es erst, als ich, während ich mit Jack sprach, ihn ablenkte und sich selbst verheddern ließ, seinen Status wieder sah. Ich werde meinen Bruder töten. Mein Gott, dachte ich und erinnerte mich daran, dass jede Lüge einen Kern Wahrheit enthält. Er hat tatsächlich einen Bruder, den er töten will. Ich frage ihn, warum er verhaftet wurde, obwohl ich es schon im Bauch spüre. Körperverletzung, sagt er. Wen hast du verletzt? Meinen Bruder. Ich brauchte Bestätigung und ein paar weitere Dinge, bevor ich die Fakten präsentierte. Die Gruppe hieß immer noch Die Wahrheit, selbst als mehr und mehr Mitglieder hinter ihren Computern saßen und die Ironie bestaunten. Ich sprach weiter mit ihm, um sicherzugehen, dass es der richtige Jack war, aber ich habe es nicht mit einem Catfish zu tun. Wir machten einen Videoanruf. Er ist es. Polizeifoto und Ausweis bestätigt. Er fragt mich weiter, wo wohnst du? Nördlich von dir. Was machst du beruflich? Beratung. Wie alt bist du? 17. Wie ist dein voller Name? Das verrate ich nicht. Genau wie Jack habe ich einen extrem seltenen Nachnamen. Mit 5 Minuten Google-Suche könnte man mich finden. Ich erzählte der Gruppe an diesem Tag von Jacks Lügen und vereitelte seine manipulativen Versuche, Sympathie zu gewinnen. Jetzt behauptet er, er sterbe, sein Vater sei in der Mafia und sein Bruder sei adoptiert. Aber es ist niemand mehr da für diese ebenso lächerliche Geschichte. Er versucht jetzt nur noch, mich zu überzeugen. Buchstäblich nur mich. Ich hatte immer das Gefühl, dass mir im Beruf Mut und Selbstvertrauen fehlten. Ich war nicht gerade schüchtern, aber es fiel mir schwer, mich zu äußern. Besonders in Meetings oder wenn ich mich gegen etwas wehren musste. Eine der Frauen aus meinem Fitnessstudio erwähnte eine interessante Gruppe, der sie beigetreten war. Sie sagte, alle seien darauf konzentriert, die beste Version ihrer selbst zu werden. An Zielen, Motivation und Disziplin zu arbeiten. Es machte mich neugierig. Ich hatte schon darüber nachgedacht, etwas Neues auszuprobieren. Also dachte ich, als sie mir die Informationen schickte, warum nicht? Mir gefiel die Vorstellung, eines Tages selbstbewusst vor meinen Kollegen zu stehen und eine inspirierende Rede zu halten. Vielleicht konnte mir diese Gruppe dabei helfen. Das erste Treffen fand in einem ziemlich gewöhnlichen Büro statt. Nichts Luxuriöses, aber sauber und ordentlich. Der Typ, der die Gruppe leitete und sich Mentor nannte, begrüßte uns mit einem breiten Lächeln. Er verteilte kostenloses Material und sagte, es sei nur eine Probestunde, ohne Druck oder Kosten, nur eine Chance zu sehen, ob wir dazu passten. Etwa 12 Stühle waren im Kreis aufgestellt und auf jedem lag ein Heft mit dem Titel »Gewohnheiten für den Erfolg«. Die Gruppe war gemischt. Einige waren jung, frisch von der Uni, andere wirkten älter und professioneller. Alle waren locker gekleidet. Ein paar hatten Kaffee dabei und einige schienen sich bereits zu kennen. Die Atmosphäre war entspannt. Als wir uns setzten, stellten sich die Leute vor und erzählten, warum sie gekommen waren. Einige sprachen davon, abnehmen zu wollen, andere erwähnten berufliche Ziele oder Probleme in ihren Beziehungen. Ich sagte, ich wolle mich im Job sicherer fühlen, mich nicht mehr unterbuttern lassen und diese ständige Unsicherheit loswerden. Der Mentor, den alle Max nannten, nickte und sagte, das sei ein häufiges Ziel. Er sprach darüber, wie unsere Gewohnheiten unsere Ergebnisse prägen und wie es in dieser Gruppe um Verantwortung und gegenseitige Unterstützung gehe. Alles klang vernünftig. Mir gefiel, dass niemand mich drängte, mehr zu sagen, als ich wollte, und dass die Leute respektvoll waren. Ich ging mit einem guten Gefühl, als hätte ich etwas gefunden, das mir wirklich helfen konnte. In den folgenden Wochen wurden die Treffen regelmäßig. Max verlegte die Sitzungen in einen größeren Raum, eine Veranstaltungshalle, die mit einem Café im Zentrum verbunden war. Es wirkte professionell, mit Holzböden, großen Fenstern und Reihen von Stühlen. Die Beleuchtung war gedämpft und manchmal lief entspannende Musik, wenn wir ankamen. Immer mehr Leute kamen und die Gruppe wuchs. Max stand nun vorne im Raum, wo es eine kleine Bühne mit einem Mikrofon gab, damit die Leute sprechen konnten. Jede Woche sollten wir über unsere persönlichen Fortschritte berichten. Max sagte, wir müssten über das sprechen, was uns zurückhalte. Er legte großen Wert darauf, Hindernisse und mentale Blockaden zu identifizieren. Ich erzählte, wie schwer es mir fiel, meinen Kollegen Nein zu sagen, wie ich immer zusätzliche Aufgaben übernahm, länger blieb oder für andere einsprang. Er hörte aufmerksam zu, nickte und sagte dann, ich solle ein Transformationstagebuch führen. Ich müsse alles aufschreiben, was ich fühlte, was ich vermied, jedes Mal, wenn ich aus Angst und nicht aus Überzeugung handelte. Zuerst kam es mir seltsam vor, alles aufzuschreiben, aber Max sagte, es sei essentiell. Bewusstsein führt zur Veränderung, wiederholte er immer. Die Leute um mich herum schienen es ernst zu nehmen. Einige lasen sogar Ausschnitte aus ihren Tagebüchern vor. Max lobte diejenigen, die sich öffneten, und sagte, sie machten echte Fortschritte. Eine Zeit lang waren die Treffen technisch gesehen kostenlos. Doch dann führte Max geschlossene Sitzungen für diejenigen ein, die tiefer und fortgeschrittener arbeiten wollten. Er erwähnte besondere Gäste, exklusive Übungen und Einzelcoaching. Zuerst sagte er, der Beitrag sei freiwillig, nur für die Miete oder Materialien. Doch mit der Zeit verkündete er eine Mindestbeteiligung. Er nannte es nicht direkt Gebühr, aber es war klar, wer nicht zahlte, konnte nicht an diesen geschlossenen Treffen teilnehmen. Ich zögerte zunächst, aber ich spürte, dass ich endlich Fortschritte machte. Ich wollte den Schwung nicht verlieren, also zahlte ich. Es war nicht billig, aber ich dachte, es sei eine lohnende Investition in mich selbst. Ich hatte etwas Erspartes, und das schien eine gute Verwendung dafür. Max engagierte sich mehr mit jedem von uns. Er bot Einzelgespräche an und deutete an, dass es besondere Übungen gab, die nicht für die ganze Gruppe bestimmt waren. Er sagte, sie seien auf unsere Ziele zugeschnitten und könnten echte Veränderung freisetzen. Er versprach Ergebnisse, sagte, wir würden Klarheit und Stärke gewinnen. Die Art, wie er sprach, war überzeugend, als ob es ihm wirklich wichtig wäre. Ich schenkte den steigenden Kosten nicht viel Beachtung. Es schien normal, zusätzliche Leistungen kosten eben. Doch nach etwa 2 Monaten bemerkte ich etwas Seltsames. In fast jedem Treffen erinnerte uns Max oder einer seiner Helfer streng daran, dass alles, was in der Gruppe geteilt wird, in der Gruppe bleibt. Es wurde als Vertrauensbildung dargestellt, um uns offen und ehrlich zu halten. Doch die Erinnerungen wurden häufiger und intensiver. Einmal teilte ich eine persönliche Geschichte über meine Familie, etwas, das ich in mein Transformationstagebuch geschrieben hatte. Eine Woche später erwähnte Max sie in der Sitzung. Er nannte meinen Namen nicht, aber die Details waren eindeutig. Er nutzte sie als Beispiel dafür, wie familiäre Verpflichtungen das persönliche Wachstum blockieren können. Das verunsicherte mich, aber ich versuchte es zu ignorieren. Später sprach er mich nach dem Treffen an und fragte, warum ich in letzter Zeit nicht mehr Geld beigesteuert hätte. Er lächelte die ganze Zeit, aber sein Ton war scharf. Wenn du dich wirklich verändern willst, was hält dich davon ab, mehr in dich selbst zu investieren? Fragte er. Ich stammelte etwas von knappen Finanzen und er nickte langsam. Dann sagte er, ich kenne deine Situation. Ich kann helfen oder ich kann es viel schwieriger machen. Er erhob nicht die Stimme, aber die Art, wie er mich ansah. Es fühlte sich wie eine Drohung an. Ich redete mir ein, es sei Teil einer Motivationsstrategie, um uns voranzubringen. Doch dann erfuhr ich von Sarah, einer Frau, die länger dabei war als ich, dass sie beschuldigt worden war, die Werte der Gruppe zu sabotieren, nachdem sie ein Treffen verpasst hatte. Sie erzählte mir, jemand habe sie mitten in der Nacht angerufen und gedroht, ihre Geheimnisse preiszugeben, wenn sie nicht zurückkäme und mehr beitragen würde. Er erwähnte Familienschulden, die sie in den Sitzungen geteilt hatte, und drohte nun, sie ihren Verwandten und ihrem Arbeitgeber zu offenbaren. Das erschütterte mich. Druck auszuüben, um Geld oder Teilnahme zu erzwingen, war eine Sache. Aber Erpressung? Das war eine ganz andere Ebene. Trotzdem ging ich nicht. Noch nicht. Ich hatte Angst. Ich dachte, wenn ich still blieb, unbemerkt, würde man mich in Ruhe lassen. Bis ich eines Morgens eine E-Mail bekam, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Der Betreff lautete: Letzte Warnung. Die Nachricht besagte, dass wenn ich innerhalb von 48 Stunden einen bestimmten Betrag auf das Gruppenkonto überwies, Teile meines Tagebuchs öffentlich gemacht würden. Angehängt waren direkte Zitate aus meinen Aufzeichnungen über meine Familie, meine Ängste, meine Arbeit. Dinge, die niemand sonst wissen konnte. Ich war wie gelähmt. Ich konnte nicht glauben, dass sie so weit gehen würden. Ich versuchte, Max anzurufen. Zuerst reagierte er nicht, doch dann schickte er eine Nachricht. Du weißt, was zu tun ist. Wenn nicht, wirst du die Konsequenzen tragen. Keine Erklärung, keine Diskussion, nur das. Ich saß in meiner Wohnung, starrte auf mein Handy und versuchte zu verstehen, wie es so weit gekommen war. Dann wurde mir klar, ich hatte eine Zahlung für eine dieser Spezialsitzungen vor einigen Wochen ausgelassen. Ich hatte gesagt, ich könne nicht zahlen, und sie taten, als sei es kein Problem. Jetzt schien es, als wäre ich deshalb ins Visier genommen worden. Ich wurde paranoid. Ich checkte ständig meine E-Mails, mied Leute bei der Arbeit, zuckte bei jeder Benachrichtigung zusammen. Ich wusste nicht, wem ich trauen konnte. Schließlich kontaktierte ich die Freundin, die mich der Gruppe vorgestellt hatte. Sie gestand, dass sie auch nicht mehr hinging und ähnlichen Druck erlebte. Anrufe mitten in der Nacht, versteckte Drohungen, sogar Fremde, die sie im Fitnessstudio ansprachen und Dinge erwähnten, die sie nicht wissen sollten. Wir beide hatten Angst, aber wir wollten nicht weiter so leben. Wir beschlossen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Wir fanden einen Anwalt, der bereit war, uns zu beraten. Als wir ihm alles erklärten, sagte er, wir seien nicht die Ersten. Er hatte schon von Max und seinem Team gehört. Sie betrieben diese Selbstverbesserungsclubs, boten Coaching und Unterstützung an, sammelten aber eigentlich private Informationen. Finanziell, emotional, alles, was sie für Erpressung nutzen konnten. Er sagte, kaum jemand verklagte sie, weil niemand wollte, dass seine Geheimnisse ans Licht kamen. Es war eine Falle. Die Leute schwiegen aus Angst. Das zu hören machte mich krank, aber ich wollte kein stilles Opfer sein. Der Anwalt half mir, Maßnahmen zu ergreifen. Ich froren meine Bankkonten ein, änderte meine Telefonnummer, löschte meine Online-Präsenz so weit wie möglich. Meine Familie half mir, in einen anderen Teil der Stadt zu ziehen. Auf der Arbeit erzählte ich die Wahrheit, falls etwas durchsickerte. Überraschenderweise unterstützten sie mich. Niemand verurteilte mich. Ich weiß nicht, ob Max etwas veröffentlicht hat. Vielleicht wollte er keine Aufmerksamkeit erregen oder er konzentrierte sich auf neue Ziele. Doch nachdem ich den Kontakt abbrach, hörten die E-Mails und Nachrichten auf. Seitdem ist es ruhig. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass es nicht vorbei ist, dass es nur eine Pause ist, bevor etwas Schlimmeres passiert. Aber ich versuche, nicht so zu denken. Jetzt lebe ich einfach mein Leben und bleibe vorsichtig. Ich lernte auf die harte Tour, dass es keine Abkürzungen zum Erfolg gibt und dass jeder, der eine verspricht, wahrscheinlich etwas will, das du nicht bereit bist zu geben. Ich kam in dieser Stadt in einem alten Sedan an, der bei jedem Schlagloch hustete. Ich hatte nicht viel dabei, nur ein paar Koffer im Kofferraum, etwas Erspartes und einen Plan, eine günstige Unterkunft zu finden, während ich an der örtlichen Uni studierte. Die Gegend hatte einen Ruf. Die Leute warnten mich vor der Korruption hier, vor den Bürokraten, die einen ausnehmen würden, wenn man sie ließe. Jeder hatte Geschichten, gefälschte Genehmigungen, verzögerte Anträge, Strafen für Dinge, die keinen Sinn ergaben. Allein der Gedanke daran ärgerte mich. Ich war nicht hierher gekommen, um mich unterbuttern zu lassen, und ich hielt damit in den Studentenchats nicht hinterm Berg. Immer wenn jemand über Probleme in der Stadt oder zweifelhafte Studiengebühren postete, mischte ich mich ein, zeigte auf das System, forderte etwas Besseres. Rückblickend war ich vielleicht zu laut. Eines Nachmittags, als ich draußen vor der Uni-Bibliothek ein billiges Sandwich aß, sprach mich ein Typ an. Ich hatte ihn ein paar Mal in den Chats gesehen, immer mit langen Beiträgen über den Kampf gegen Ungerechtigkeit und die Aufdeckung von Korruption. Im persönlichen Gespräch redete er schnell, als kämen die Worte nicht schnell genug heraus. Er erzählte von etwas namens die neue Ära. wie von einer Bewegung oder Gruppe. Er sagte, sie bestünde aus jungen Leuten wie uns, die es leid waren, die immer gleichen Leute an der Macht zu sehen, während der Rest leiden musste. Sie hätten keine Angst, wirklich etwas zu tun. Seine Energie war intensiv, aber in dem Moment fühlte es sich an, als könnte das die Art von Gruppe sein, die tatsächlich etwas ändern würde. Er lud mich zu einem Treffen ein, sagte, sie kämen in einem alten Konferenzsaal am Rande des Campus zusammen, einem Ort, der seit Jahren nicht mehr genutzt wurde. Als ich in dieser Nacht dort ankam, wirkte das Gebäude von außen verlassen. Staubige Fenster, lose Bretter an den Seiten. Aber innen brannte Licht. Etwa ein Dutzend Leute saßen bereits dort, auf ungleichen Stühlen und Klapptischen. Die Luft roch nach feuchtem Teppich und stundenaltem Kaffee. Alle wirkten ernst, lauschten aufmerksam einem Typen, der vorne im Saal stand. Er war der Anführer, wahrscheinlich Mitte 30, mit einem durchdringenden Blick, als hätte er keine Zeit für belangloses Gerede. Seine Stimme schnitt durch die Luft. Er sprach über das System wie über eine Krankheit und zählte Beispiele von Menschen auf, die von der Bürokratie zermalmt wurden, während die da oben ungestraft davonkamen. Er sagte, wir müssten nicht länger warten, wir seien die Generation, die handeln müsse. Seine Worte trafen mich hart und zum ersten Mal hatte ich nicht das Gefühl, mich nur online zu beschweren. Ich fühlte, dass ich vielleicht eine echte Gruppe gefunden hatte, eine, die keine Angst hatte, Widerstand zu leisten. Wir begannen uns regelmäßig zu treffen, fast jeden Abend nach den Vorlesungen. Manchmal in demselben alten Saal, manchmal an verschiedenen Orten in der Stadt. Die Treffen hatten immer einen Plan. Ideen, um korrupte Beamte zu entlarven, Strategien für Proteste, Wege, mehr Leute zu erreichen. Aber je näher man dem Anführer kam, desto ernster wurden die Dinge. Er ließ nicht jeden in seinen inneren Kreis. Man musste ein besonderes Engagement zeigen, wie er es nannte. Das bedeutete mehr als nur aufzutauchen. Er wollte, dass Leute Risiken eingingen, finanziell und anderswo. Ich hatte nicht viel Geld, aber ich glaubte an das, was wir taten, also begann ich, meine Ersparnisse dafür zu verwenden. Ich bezahlte Flugblätter, Aufkleber, alles, womit wir die Botschaft verbreiten konnten. Wir gingen spätabends los und klebten sie überall in der Stadt. An Laternenpfähle, Campuswände, Bushaltestellen. Der Anführer bestärkte uns immer, sagte, wir seien nah dran. Bald würden wir einen echten Schritt machen. Ich wollte ihm glauben. Es gab Momente, die mich zweifeln ließen. Manchmal hörte ich andere Mitglieder leise über extreme Maßnahmen oder es ein für allemal beenden reden. Es klang wie Metaphern, aufgeheiztes Gerede. Ich schenkte dem nicht viel Beachtung. Für mich waren wir nur eine Gruppe, die die Leute wachrütteln und diese Stadt besser machen wollte. Ich mochte das Gefühl, Teil von etwas Wirklichem zu sein. Etwas, das zählte. Die meisten Studenten kümmerten sich um nichts außer Partys und Vorlesungen. Aber da waren wir, arbeiteten an einem Wandel. Eine Weile verlief alles recht routinemäßig. Wir planten, verteilten Material, hielten manchmal kleine Proteste vor Regierungsgebäuden. Nichts Illegales, nur laut genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. Doch dann, eines Abends, berief der Anführer ein besonderes Treffen ein. Er sagte, es sei Zeit für eine neue Aktion, etwas Mutiges. Im Detail ging er nicht darauf ein, er forderte uns nur auf, in den alten Saal zu kommen. Als wir dort waren, stand er bereits vor einer Tafel voller Diagramme und Grundrisse von Gebäuden. Er verlor keine Zeit. Er sagte, wir würden ein Verwaltungsgebäude der Stadt angreifen. Kein Protest, keine Flugblätter. Wir würden eindringen, bestimmte Akten und Geräte beschädigen. Er behauptete, das würde korrupte Deals unterbrechen und eine Botschaft senden. Dann sah er uns einen nach dem anderen an und fragte, wer ist dabei? Zuerst herrschte Stille. Er sprach von einem friedlichen Protest. Etwas, das Aufmerksamkeit erregen würde, ohne jemandem zu schaden. Doch langsam wurden die Gespräche schwerer, intensiver. Er sagte immer wieder, keiner hört mehr auf Worte, wir brauchen eine echte Aktion. Etwas, das sie nicht ignorieren können. Die Treffen fühlten sich anders an. Weniger über Ideen, mehr über Taten. Er nannte es notwendigen Druck. Eines Abends zog er mich beiseite und gab mir eine Aufgabe. Ich würde nicht zum Hauptteam gehören, aber eine entscheidende Rolle übernehmen. Ein Ausguck. Mein Job war es, die Wachleute abzulenken, Verwirrung zu stiften, nur eine kleine Aktion, um die Aufmerksamkeit abzulenken, während die anderen ihren Teil erledigten. Ich stimmte zu, doch dann sah ich etwas, das nicht zusammenpasste. In einem Lagerraum bemerkte ich ein paar Metallkanister ohne Etiketten, mit Klebeband verschlossen und nahe der Tür gestapelt. Ich fragte einen der anderen, und er zuckte nur mit den Schultern und sagte, sie seien Teil des Plans. Ich konnte es nicht ignorieren und sprach es beim nächsten Treffen an. Ich sagte, das schien eine schlechte Idee zu sein, zu riskant, Leute könnten verletzt werden. Der Saal wurde still. Dann meldete sich der Anführer zu Wort und sein Ton war kalt. »Du hast Angst vor deinen eigenen Überzeugungen«, sagte er. »Du redest von Wandel, bist aber nicht bereit dafür.« Er starrte mich an, als forderte er mich heraus, zurückzutreten. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte nicht als Feigling dastehen oder schlimmer, als Verräter. Ich redete mir ein, ich würde nur die Ablenkung übernehmen, dass es dabei bliebe. Kein wirklicher Schaden, keine Gefahr. Ich dachte, vielleicht war der Rest nur Bluff. Vielleicht wollten sie das System nur ein wenig erschrecken. Doch ich lag falsch. Einige von ihnen spielten nicht. Einige waren bereit, alles niederzubrennen. Wir trafen uns spät, kurz vor Mitternacht, in der Nähe des Hintereingangs des Verwaltungsgebäudes. Es war ruhig, nur das Summen der Straßenlaternen und gelegentlich ein vorbeifahrendes Auto. Normalerweise waren dort zwei Wachleute im Dienst, nicht viel Sicherheit. Ich parkte eine Straße weiter und ging zur Kreuzung, wo ich eine Autopanne vortäuschen sollte. Ich öffnete die Motorhaube, holte ein paar Werkzeuge heraus und bewegte meine Taschenlampe, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aus dem Augenwinkel sah ich die anderen durch die Gasse huschen, auf die Tür zu. Sie trugen schwarze Taschen über der Schulter. Ich starrte weiter auf die Straße, der Magen verkrampft, Schweiß lief mir den Nacken hinunter. Einer der Wachleute kam auf mich zu und ich winkte, tat verzweifelt, zeigte auf den Motor. Dann hörte ich ein Zischen. Schnell und laut. Ich drehte mich gerade rechtzeitig um, um Flammen aus dem Eingang des Gebäudes schießen zu sehen. Leute begannen zu schreien. Einer der Wachleute rannte zum Feuer, der andere rief Verstärkung. Ich war wie erstarrt. Das war nicht Teil des Plans, nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich sah, wie sich das Feuer schnell ausbreitete, über die Holzbalken über der Tür fraß. Ich rannte zum Gebäude. Drinnen waren noch Leute. Vielleicht Reinigungskräfte oder überstundenmachende Angestellte. Ich hörte jemanden schreien. Ich versuchte einzudringen, doch die Hitze traf mich wie eine Mauer. Rauch quoll aus den Fenstern. Ich wich zurück, hustend, die Augen brennend. Und dann sah ich sie. Einige der Leute von der neuen Ära rannten durch die Gasse, verschwanden in der Nacht. Sie sahen nicht einmal zurück. Ich schrie sie an, aber sie liefen weiter. Ich drehte mich zur Tür und versuchte noch einmal einzudringen, doch das Feuer hatte den Eingang bereits verschlungen. Ich lief um das Gebäude herum, suchte nach einem anderen Weg hinein. Ich fand ein halboffenes Fenster, griff nach einem Metallrohr und schlug die Scheibe ein. Ich kletterte hinein, die scharfen Kanten rissen an meinen Armen. Drinnen war der Rauch dichter, die Hitze lastete von oben. Ich konnte kaum etwas sehen. Jemand lag auf dem Boden, im Flur. Ich griff unter seine Arme und zog ihn zum Fenster. Die Flammen leckten an der Decke. Ich hob ihn hoch und schob ihn durch das zerbrochene Fenster, dann kletterte ich hinterher. Glassplitter schnitten mir in den Rücken und die Hände. Mein Shirt verfing sich an einem Nagel und riss, als ich draußen auf den Boden fiel. Ich verlor kurz das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Asphalt. Das Gebäude hinter mir in orangenem Licht, Rauch stieg in den Himmel. Sirenen heulten, Feuerwehr, Polizei, vielleicht Krankenwagen. Ich hustete heftig, der Hals war wie wund. Die Person, die ich herausgezogen hatte, war weg, wahrscheinlich von Sanitätern mitgenommen. Ich sah mich um, suchte nach den anderen, nach irgendjemandem von ihnen. Niemand kam. Sie hatten mich zurückgelassen. Mein Telefon war verschwunden, wahrscheinlich im Durcheinander verloren gegangen. Ich versuchte, um Hilfe zu rufen, doch meine Stimme versagte. Taumelnd ging ich zur Straße, winkte den blinkenden Lichtern zu. Jemand packte mich, zog mich zurück und ich verlor wieder das Bewusstsein. Später im Krankenhaus erzählten sie mir, ich hätte Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Meine Hände waren verbunden, die Haut darunter aufgerissen. Ich konnte mich nicht ohne Schmerzen bewegen. Die Ärzte fragten nach Versicherungsnummern, Kontakten, doch ich hatte nichts. All mein Geld, das ich für die Uni gespart hatte, war weg. Die Leute von der neuen Ära waren verschwunden. Der Anführer keine Spur. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Die Polizei kam, um mich zu verhören, wollte Namen hören. Ich hatte keine, nur Benutzernamen, Spitznamen, abgebrochene Nummern, die zu nichts führten. Ich versuchte zu erklären, doch sie glaubten mir nicht. Sie wollten jemanden, dem sie die Schuld geben konnten. Jetzt stecke ich in diesem Reha-Zentrum fest, wie eine Mumie eingewickelt, abhängig von Almosen und zufälligen Spenden. Meine Zukunft ist weg. Meine Ersparnisse sind weg. Und alles, was ich tun kann, ist warten. Warten und hoffen, dass die Polizei diejenigen erwischt, die mich benutzt haben, um ihren kranken Plan auszuführen.